Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Erzählte Lebensgeschichten, die stehen im Mittelpunkt dieser Sendung. Und heute verbinden wir das mal mit so einem professionellen Blick darauf. Sprachwissenschaftlerin Professorin Uta Quasthoff erforscht nämlich seit mehr als 50 Jahren das Erzählen im Alltag, was mitschwingt, wenn wir anderen von unseren Erlebnissen berichten oder wie man zum Beispiel Kinder ins Argumentieren bringt. Heute wird sie uns von sich und ihrer Arbeit erzählen. Guten Morgen, Frau Professor Quasthoff.
Guten Morgen, Herr Wiese. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Am Anfang eines Gespräches ist es ja meistens immer so ein bisschen abtasten und man versucht dann so ein bisschen ins Gespräch, ins Erzählen zu kommen. Was ist Ihr Trick? Wie machen Sie das? Wie bringen Sie Leute zum Erzählen?
Das kommt ganz auf den jeweiligen Gesprächskontext an. Eine sehr unauffällige Form wäre einfach, man lenkt das Gespräch thematisch in solche Gegenden, wo man weiß, die sind entweder erzählträchtig oder wo man, weil man das Gegenüber gut kennt, sogar konkret weiß, da hat der mal was erlebt. Aber dann gibt's natürlich explizitere Techniken, die dann relativ formelle Erzählungen abrufen. Eine ganz berühmte aus der frühen amerikanischen Erzählforschung ist zum Beispiel, sind Sie jemals in einer Situation gewesen, wo Sie in Lebensgefahr waren? Ja. Was passierte? Und dann kommen natürlich die ganz großen Geschichten.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit der Sprachwissenschaftlerin Uta Quasthoff. Und wenn es um das Erzählen geht, ist sie eine der Expertinnen, denn damit hat sie sich in ihrer langen Forschungstätigkeit beschäftigt. Und um so einen kleinen Eindruck zu bekommen, Sie haben zum Beispiel untersucht, wie Menschen auf dem Sozialamt reden. Wie sind Sie da vorgegangen?
Da hatte ich das große Glück, durch die Zusammenarbeit mit einem Kollegen aus der Psychologie, Rainer Silbereisen, der damals an der TU unterrichtete. Ich war zu der Zeit an der FU in Berlin. Und der hatte Aufzeichnungen von Gesprächen zwischen Sozialhilfeempfängern und den Vertretern, Vertreterinnen des Sozialamts, die er aufgezeichnet hatte aus psychologischen Gründen. Er hat versucht herauszukriegen, wie kann man also diese Gespräche optimieren und so weiter. Und ich war auf der Suche nach einem Fundus von Erzählungen, die jetzt gerade nicht besonders explizit hervorgelockt werden im Gespräch, wo dann eben eher so große Geschichten kommen, sondern mich interessierte, wie schleichen sich Erzählungen in Alltagsgespräche ein, die eigentlich gar nicht dazu vorgesehen sind, weil mich dieser Kontext interessierte.
Können Sie da ein Beispiel geben, was das?
Ja, also es ist dabei unter anderem rausgekommen, dass Sozialhilfeempfänger, insbesondere wenn sie alleine leben und einsam sind, sehr systematisch versucht haben, das sachlich orientierte thematische Gespräch im Sozialamt hinzulenken auf private Erfahrungen. Ganz triviale Sachen. Ich hätte fast meine Bushaltestelle verpasst, als ich heute hierher gekommen bin. Oder auch Erzählungen aus dem Leben. Mein Großvater kannte Kaiser Wilhelm. Und der Mechanismus, der da drunter liegt, ist natürlich der, wenn ich es schaffe, so eine private Erzählung jetzt zu platzieren in diesem sachlichen Gespräch mit dem Profi, in dem es um Hilfe, um Bewilligungen und so etwas geht, dann definiere ich dieses Gespräch ein bisschen um. Dann mache ich diesen professionellen Berater, der mir da gegenüber sitzt, so ein kleines bisschen zu meinem persönlichen Freund.
Und Vertrauten sozusagen.
Genau.
Oder natürlich vielleicht eine zugängliche Situation, um dann tatsächlich die Hilfe zu bekommen, die ich erwarte.
Ja, die Strategie ist gar nicht so sehr dahinter gewesen. Sondern es war nach meinen Analysen tatsächlich so, dass das Bedürfnis da war, diese Beziehung, die ja teilweise auch dann schon längerfristig war, wenn das immer derselbe Berater ist, eben so allmählich umzudefinieren in eine private. Und dazu eignet sich das Erzählen, soweit es eben nicht durch den Sachkontext erfordert ist, eine natürlich ausgezeichnet.
Und es ist ja natürlich auch schon fast ein bisschen berührend, wenn Sie sagen, dass diese Leute eben sonst nicht so viel Chancen haben zu erzählen, zu interagieren sozial.
Richtig.
Erzählen hat ja auch immer, ja sagen wir mal, was mit Selbstdarstellung zu tun. Ne? Und Sie haben festgestellt, dabei verwischen oft auch die Grenzen zwischen wirklich Erlebten und Erfundenem. Inwiefern?
Ja, das wissen wir ja inzwischen auch aus der Gedächtnisforschung, dass dem, woran Menschen sich ganz sicher zu erinnern glauben, relativ wenig zu glauben ist, wenn es um objektive Tatbestände geht, also die berühmten Zeugenaussagen, die also zu demselben Unfall sehr weit differieren. Aber in der sprachwissenschaftlichen Erzählforschung gucken wir natürlich auf diese ganz besondere Leistung, die kommunikative Aktivität des Erzählens hat, nämlich in der Erzählung über ein Ereignis, was ich selber erlebt habe, kann ich mich agieren lassen, so wie ich das möchte. Mhm. Und zwar jetzt in der Erzählsituation. Nicht unbedingt in der Situation, in der das Ereignis tatsächlich stattgefunden hat.
Das heißt, ich passe die Erzählung so ein bisschen meinem Selbstbild
richtig
auch an.
Darauf, das ist genau der Punkt. Ich kann mich und die anderen agieren lassen in einer Weise, die in der Wirklichkeit typischerweise gerade nicht möglich gewesen ist. Ich habe das also auch manchmal Corriger la Fortune genannt, also in dem Wiederdurchleben im Rahmen der Erzählung. Sage ich Sachen, die sehr viel schlagfertiger sind als das, was ich in der Situation gesagt habe, weil ich da nämlich platt war. Also ein besonders gutes Beispiel ist ein Projekt, wo wir benachteiligte Menschen befragt haben zu ihren Erlebnissen mit Behörden. Da wurden dann nämlich sehr häufig Begegnungen erzählt zwischen dem Klienten seinerzeit, dem jetzigen Erzähler oder Erzählerin und dem Behördenvertreter. Und wenn man also diese Kommunikationen einigermaßen kennt, dann weiß man so ziemlich genau auch, wie die abgelaufen sein dürften, wie die Rollenverteilung ist. In der Erzählung tritt der Klient aber als der absolut Auftrumpfende, der es jetzt dem Berater aber mal endlich gegeben hat, der jetzt aber derartig schlagfertig ist. Also eine etwa Mitte 50-jährige Studienteilnehmerin hat dann zum Beispiel irgendwann erzählt, ja, und wenn ich das jetzt nicht innerhalb von einem Tag auf meinem Konto habe, dann übergebe ich das meiner Rechtsabteilung. Also daran kann man sehen, welche Möglichkeiten das Erzählen bietet. Ich kann Ereignisse so wiedergeben, wie ich sie gerne gehabt hätte.
Das heißt, ich als Zuhörer muss aber natürlich tatsächlich dann auch immer das irgendwie ein bisschen interpretieren, was mir da erzählt wird und irgendwie auch abwägen, kann das wirklich sein, was ich da zu hören bekomme?
Wenn ich daran interessiert bin, klar, wenn ich Zeugen vernehme, muss ich genau diese Frage stellen. Wenn ich in einem Alltag mit jemand spreche, kommt es mir vielleicht auch als Zuhörer oder Zuhörerin mehr drauf an, rauszukriegen, ja, was ist denn das jetzt für jemand, der mir da gegenübersteht oder der ich jetzt begegne. Ich glaube, wir haben im Alltag da auch schon ganz gut die Fähigkeit, das wahrzunehmen als ein Moment der Selbstdarstellung und nicht so sehr als Zeugnis jetzt dessen, was tatsächlich passiert ist.
Sie haben ja auch erforscht, wie Eltern ihre Kinder ins Erzählen und Argumentieren bringen können. Es gibt ja diese vertraute Situation, Kinder kommen nach Hause aus der Schule, man fragt, wie war es denn so? Und die Antwort fällt sehr kurz aus, gut. Wie könnte da ein Gespräch entstehen? Was geben Sie der Eltern mit an die Hand, wenn sie sich da irgendwie ein bisschen ergiebiger mit ihren Kindern austauschen wollen?
Ja, da kommt es natürlich ein bisschen drauf an, wenn ich da entsprechende Erzählungen bei Kindern auslösen möchte, ohne dass ich also jetzt so eine ritualisierte Abfragesituation habe, wie war es denn heute in der Schule, wäre, dass ich Erzählangebote von Kindern aufnehme und ausbaue als Zuhörer. Erzählangebote könnten sowas sein wie, Der sowieso hat mir heute in der Schule gegen den Kopf gehauen. Das könnte bei der Mitteilung bleiben, dann wäre es keine Erzählung. Ein Erwachsener, der intuitiv oder geschult diese Fähigkeit des Kindes unterstützen will, solche größeren Einheiten im Gespräch zu platzieren, der fragt dann natürlich nach, ach, wie ist das denn passiert? Und dann kommt wieder was von dem Kind, unterschiedlich weit, je nachdem, wie alt er oder sie ist. Ein 5-jähriges Kind würde dann noch weitere unterstützende Fragen zwischendurch brauchen. Ja, wie ist denn das gekommen und warum hat er dir denn gegen den Kopf gehauen und hat es denn hinterher wehgetan? Das sind alles Aktivitäten von Seiten des erwachsenen Zuhörers, die in der Situation die Funktion haben, von dem Kind so viel zu erfahren, wie es geht.
Also tatsächlich interessierte Nachfragen, richtig, sich nicht mit der ersten Antwort, genau, begnügen und dann wahrscheinlich auch am besten offen fragen, sodass dann auch das Kind die Möglichkeit hat, da ausführlicher ins Erzählen zu kommen.
Richtig. Und der Witz dieser Mechanik ist, dass das eine Doppelfunktionalität hat, ohne dass den Beteiligten das bewusst ist. Nämlich diese Nachfragen führen eben dazu, dass ich von dem Kind möglichst viel erfahre und sie haben gleichzeitig versteckt die Funktion, dass das Kind genau die Impulse bekommt vom Erwachsenen, die es braucht, um sozusagen bei den nächsten Erzählvorgängen von sich aus gleich dann mehr zu liefern. Wenn der zigmal die Erfahrung macht, der fragt jetzt, wie ist denn das passiert und warum hat er denn so gehandelt und wie war denn der Ausgang des Ganzen, dann kapiert das spracherwerbende Kind irgendwann, okay, das sind sozusagen die Dinge, die muss ich einbauen in meine Erzählung, weil die werden immer wieder nachgefragt.
Haben Sie das Gefühl, dass damit auch so eine gewisse Erwartungshaltung einhergeht, wenn es um Ihre eigene Geschichte geht? Also, dass dann natürlich erwartet wird, ja, die muss ja ihre Geschichte besonders gut erzählen können.
Ach, das weiß ich nicht. Also die Profis wissen natürlich, dass es nicht deckungsgleich ist, was ich erforsche und was ich also selber in meinen kommunikativen Alltagsaktivitäten an den Tag lege. Im Gegenteil, manchmal ist es also geradezu auffällig, wenn man sagt, ja, hier ist jemand, die ist Gesprächsforscherin und bei der hat man auch den Eindruck, dass die das, was sie theoretisch über Gespräche weiß, auch umzusetzen weiß. Aber das ist nicht unbedingt jetzt, wird nicht unbedingt erwartet. Und dass ich gerne erzähle und gerne Döneken erzähle und Anekdoten und so weiter und jede Gelegenheit ausnutze, wenn die Zeit da ist, um ein Ereignis auch narrativ auszubauen, wie wir das sagen, also zu einer Erzählung zu machen, das wissen die Leute, die mich privat kennen, aber das gehört nicht so zur professionellen Erzählforscherin dazu.
Heute vermischen wir beides so ein bisschen. Und wenn es um Ihre Lebensgeschichte geht, vor allen Dingen um Ihre ersten Lebensjahre, sind Sie, wie wir alle, auf die Erzählungen Ihrer Eltern angewiesen. Und die sind durchaus dramatisch, denn Sie wurden 1944 in Berlin geboren.
Nein.
Oh.
Ich bin wie jeder gute Berliner damals in Schlesien, in Bad Warmbrunn in Schlesien geboren.
Ich dachte, Ihre Mutter sei erst dann nach Schlesien gegangen mit Ihnen.
Nee, die ist schon rausgegangen aus Berlin wegen der Bombenangriffe, als sie schwanger war mit mir. Da war ihr das zu plümerant und da hat sie Berlin verlassen. Meine Großeltern hatten da irgendwie so eine kleine, heute würde man sagen, Datsche in Schlesien und da ist sie dann hin und ich bin dann dort geboren.
Wobei wir im Nachhinein wissen, das war wahrscheinlich auch nicht die allerbeste Idee, 1944 noch nach Schlesien zu gehen.
Im Nachhinein war das überhaupt keine gute Idee. Und sie hat sich dann eben im Februar 45, als ich dann also so gerade 5 Monate alt war, auch dazu entschieden zu fliehen Richtung Westen vor der anrückenden Front. Meine Großeltern sind geblieben. und haben auch sehr, sehr unschöne Erfahrungen da gemacht. Und sie konnte auch nur deshalb tatsächlich fliehen, weil etwas passiert ist, was eben auch sehr gefährlich war zur damaligen Zeit. Nämlich mein Vater war im Feld, wie das hieß, Gott sei Dank als Arzt. Und der hat etwas getan, was bei Todesstrafe verboten war. Er hat nämlich seiner Frau zukommen lassen über einen vertrauenswürdigen Kameraden, wo er stationiert war. Das durften die damals nicht, weil der Feind dann irgendwie
Informationen bekommen.
Richtig. Ja. Und insofern wusste sie, dass er in Niederbayern stationiert ist und hat sich dann also mit dem kleinen Säugling auf den Weg gemacht, mit Lastwagen, mit Zug, mit Fahrrad, was da also man auftreiben konnte.
Und das ist ja tatsächlich auch ein Weg gewesen mit durchaus auch dramatischen Erlebnissen, wo Sie und Ihre Mutter Glück gehabt haben, das zu überleben. Was waren das zum Beispiel für Momente?
Ja, das war im Februar 1945, da hatten sie einen Platz in einem Lastwagen ergattert und man hatte vor, die entsprechende Nacht in Dresden zu verbringen. Und dann ging irgendwie 20 Kilometer vor Dresden oder sowas, ging dem Lastwagen das Benzin aus und der musste auf freier Strecke in einer eiseskalten Nacht im Februar stehen bleiben und kam nicht in die Stadt rein. Das war dann, Sie ahnen es, Februar 45, das war die Nacht des großen Angriffs auf Dresden. Und meine Mutter erzählte dann, dass sie am nächsten Morgen die Menschen gesehen hätte mit versenkter Kleidung, abgesenkten Augenbrauen und so weiter. Ja, das war eines der Erlebnisse.
Diese Geschichten, die erzählen, fast hätten wir es nicht geschafft, sind ja auch so ein bisschen typisch für diese Zeit, ne? Wie ordnen Sie die als Sprachwissenschaftlerin ein?
Ja, das sind einerseits natürlich Erzählungen, die dazu helfen, die Erlebnisse zu verarbeiten. Das betrifft dann insbesondere meine Mutter, die diese Geschichte natürlich immer wieder erzählt hat, von der ich sie habe. Wobei, wenn wir Sprachwissenschaftler oder Gesprächsanalytikerinnen von Verarbeiten sprechen, dann meinen wir nicht so sehr die Prozesse der internen Informationsverarbeitung im Kopf, in die wir mit sprachwissenschaftlichen Methoden nicht reingucken können. Mhm. Das machen dann die Psychologen mit Experimenten und so weiter. Wir können rekonstruieren, wie solche Ereignisse immer mehr im Zuge des Erzählens mit Sinn, und zwar eben persönlichen Sinn versehen, aber Sinn, der dann natürlich im Erzählen auch geteilt wird, weil das ist eine der Hauptfunktionen von Erzählen, dass ich meine Erlebnisse und deren Deutungen, und darauf kommt es dann an, dann tatsächlich teile. Und das sind natürlich so Topoi. Es war knapp, aber wir haben es gerade noch geschafft. So waren die Zeiten und es ist im Grunde genommen Zufall, aber dann auch wieder glücklicher Zufall, der dann auch wieder irgendwie in die Lebensgeschichte eingebaut wird, dass wir es geschafft haben.
Wenn wir nochmal auf Ihre Lebensgeschichte gucken, also das, was Sie selber erinnern, nicht nur aus Erzählungen kennen, Sie sind dann irgendwann bei Ihrem Vater glücklicherweise unversehrt in Bayern angekommen, haben später dann aber bei Ihren Großeltern in Lübeck gelebt. Mhm. Und das muss auch eine harte Erfahrung gewesen sein, was auch mit Sprache zu tun hatte. Was ist Ihnen da widerfahren?
Ja, ich sprach astreines Niederbayerisch und war dann also die Jüngste in der Klasse.
Unter den Fischköpfen.
Ja, so haben wir das damals. Also Lübeck war nicht so wirklich. Lübeck war sehr patrizierhaft. Mhm. Besonders die Schule in dem Viertel, in dem meine Großeltern da wohnten, war sehr, sehr gut bürgerlich. Mein Großvater selber war Schulrat, der diese Schule auch ausgesucht hatte. Naja, und dann hatte ich also alle Merkmale des Andersseins. Ich war kleiner und ich sprach noch absolut in einer Weise, die man überhaupt noch nie gehört hatte. Und das reichte aus, dass ich dann also so am Anfang im Schulhof in die Ecke gedrängt wurde und so eine Phalanx von anderen Schülern um mich herum war, die mich dann vertrimmt haben. Ich weiß nicht, wie oft das passiert ist. Ich habe da irgendwie so ein Bild vor Augen. Sicherlich nicht oft. Aber es ist einfach so ein erzählerischer Kern, den ich vor Augen habe.
Klar, und ist natürlich auch ein einprägsames Erlebnis. Wie sind Sie dann als Kind damit umgegangen?
Ich habe das meiner Mutter und dann sicherlich auch meinen Großeltern erzählt. Und wie ich vermute, hat mein Großvater weit oben an den Strippen gezogen. Und das hörte dann auch auf. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass mir das oft passiert ist, aber es war ein einprägsames Erlebnis. Hatte mit Sprache zu tun, in der Tat.
Und wie man merkt, das Niederbayerisch haben Sie mittlerweile schon lange abgelegt.
Ja, aber auch das war nicht von Anfang an sicher. Meine Mutter erzählte, als wir dann noch auf dem Dorf wohnten, in den Nachkriegsjahren, wo wir auch wieder Glück hatten, weil meine Eltern als Ärzte praktizierten dort und kriegten Naturalien für ihre ärztlichen Dienste. Insofern ging es uns nicht so schlecht, wie es hätte sein können. Und wir waren einquartiert in dem Haus einer älteren, alleinstehenden Dame, die natürlich nicht begeistert war über diese Flüchtlinge aus dem Osten, die sie da beherbergen musste. Aber dieses kleine, blonde, blauäugige Mädchen, das hat es ihr natürlich angetan. Und insofern war das Eis gebrochen und ich bin dann durch die Bauernhöfe gezogen und habe Rotkäppchen erzählt und dafür irgendwie Eier und Butter bekommen. Mhm. Und dann kamen die Leute zu meiner Mutter und sagten, Frau Doktor, was macht es denn bloß mit dem Kind? Das Kind, das lernt ja nie ein Hochdeutsch nicht.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit der Sprachwissenschaftlerin Uta Quasthoff. Wir hatten es gerade mit dem Hochdeutschen und das hat sie als Jugendliche auch durchaus benötigt, denn eigentlich wollte sie auf die Bühne, sie wollte Schauspielerin werden. Was hat sie daran so begeistert?
Wahrscheinlich wie alle frühe Bühnenerfahrung als Zuschauerin und zwar tatsächlich Bühnenerfahrung. Also Film war überhaupt nicht meins und es war auch nicht die Idee, Filmschauspielerin werden zu wollen, sondern Bühnenschauspielerin. Und ich bin da total immer mitgegangen und mein Vater hatte ein Opernabonnement und ging also mit mir regelmäßig in die Oper. Nun war Oper gar nichts für mich, weil meine Mutter mir von klein auf erklärte, ich hätte ihre Unmusikalität geerbt, ich könne nicht singen. Aber irgendwie war ich mit 16 der Meinung, ich wolle Schauspielerin werden und zwar eine von den ganz modernen, existenzialistisch angehauchten. Und zu diesem Zweck war meine feste Vorstellung, müsse man spätestens mit 16 von zu Hause durchbrennen und seine Karriere machen.
Das heißt, die Koffer waren schon gepackt oder der Rucksack?
Ja,
nicht so ganz,
weil dann hat also doch irgendwie der analytische Teil meines Verstandes eingesetzt und ich habe dann, glaube ich, auch eher eine Rechtfertigung dafür gesucht, warum es dann vielleicht doch besser ist, ich erst mal die Schule zu Ende mache und Abitur mache, weil die moderne Schauspielkunst lebt ja auch davon, dass man die Stücke durchschauen und verstehen muss. Und man kann das ja alles nicht mehr so naiv machen. Und deswegen habe ich dann beschlossen, zur großen Erleichterung meiner Eltern, dann doch erst mal Abitur zu machen.
Und tatsächlich auch ganz seriös Theaterwissenschaften und Theater zu studieren. In Utah in den USA. Wie kam es dazu?
Wir hatten während des letzten oder vorletzten Schuljahrs eine amerikanische Austauschschülerin bei uns in meiner Familie. Ich war ja Einzelkind. Und das war ein sehr intensives Erlebnis für mich und wir haben uns hervorragend verstanden, sodass dann beschlossen wurde, dass ich nach dem Abitur dort anfangen sollte zu studieren. In der Familie meiner
Gastschwester sozusagen.
Die Schwester leben würde und dann an der Universität von Salt Lake City, Utah studieren würde.
Das muss ja auch eine interessante Erfahrung als Einzelkind gewesen sein, weil diese Familie in den USA, da gab es, glaube ich, einige Kinder und das war eine mormonische Familie. Also erstmal eine ganz andere Welt, in die Sie da eingetaucht sind.
Ja. Das war also eine große kulturelle Anpassungsleistung, die von beiden Seiten gefordert wurde und auch geleistet wurde. In der Familie lebten insgesamt 6 Kinder, teilweise schon Erwachsene, teilweise aber auch noch in der Schule. 2 andere gingen mit mir gleichzeitig dann also an die Uni. Es war alles sehr fremd, aber es war von beiden Seiten her tolerant. Also es hat nicht irgendwie jetzt gekracht.
Und überhaupt, wie war das atmosphärisch? Also jetzt nicht nur in der Familie, sondern auch da in Utah, ist ja nach wie vor nicht unbedingt dafür bekannt, der progressivste aller US-Staaten zu sein. Und Sie waren in den 60er Jahren dort.
Ja.
Wie war das auch an der Uni?
Das war 64, 65. Es war der Wahlkampf gerade, wo Goldwater, ein Erzkonservativer, für die Republikanische Partei Kandidat war. Es gab die allerersten Bewegungen von Free Speech Movement, allerdings an der University of California, überhaupt nicht in Utah. Die ersten Zuckungen, die man so mitkriegte. Aber ansonsten war das eben alles noch wenig erschüttert durch die Bewegungen, die sich dann ankündigten und dann ja vor allem 65, als ich dann zurückkam und in Berlin an der FU anfing zu studieren, das ging ja dann also geradenwegs in die Studentenbewegung rein.
Das muss ein krasser Kontrast dann gewesen sein, ne?
Das war es, aber so in meiner geistigen Heimat war ich auch in der Zeit, als ich dann in den USA war, dadurch, dass ich da eben Theater gespielt habe, mit den anderen Kommilitonen zusammen war, die dann eben in der Theaterwelt waren. Das waren natürlich alles keine Mormonen, alles irgendwie linksliberal orientierte, sehr aufgeklärte, urbane Menschen. Ich habe mir da schon auch sehr schnell wieder mein eigenes Milieu, meinen eigenen Kontext geschaffen, in dem ich mich dann auch sehr wohl gefühlt habe.
Was hat Sie denn dann eigentlich von diesem Wunsch, Schauspielerin zu werden, abkommen lassen?
Ja, das war ein sehr allmählicher Prozess. In den USA konnte man Theater studieren, die theoretischen Grundlagen und Theatergeschichte und sowas und gleichzeitig eben die Theaterpraxis erwerben. Das ging in Deutschland dann natürlich nicht. Dann war es folgerichtig, dass ich mich für Theaterwissenschaft einschrieb an der FU im Hauptfach Philosophie und Kunstgeschichte als Nebenfächer, richtige brotlose höhere Töchterstudiengänge. Und ich habe nebenher privaten Schauspielunterricht genommen und habe auch hier in Berlin in Volkshochschulen und so weiter irgendwelche Aufführungen gehabt. Also es dauerte relativ lange, bis ich das dann ohne jetzt eine dramatische, schlagartige Neuorientierung verkleckerte, weil ich gleichzeitig ja studierte und dann waren es eben auch immer mehr die analytischen Gesichtspunkte, die mich dann eben auch mehr und mehr interessiert haben und wo ich dann im Lauf der Entwicklung wahrscheinlich irgendwie gemerkt habe, ja, das ist dann vielleicht doch eher meins, als jetzt das auf der Bühne stehen und reproduzieren von Texten von anderen.
Deutschlandfunk Kultur, Sprachwissenschaftlerin Uta Quasthoff hat gerade von ihren Studienjahren erzählt in Utah und in Berlin. In Berlin hatte sie dann auch eine Juniorprofessur, bevor sie später an die TU nach Dortmund berufen wurde. Dieser Wissenschaftsbetrieb in den 70er und 80er Jahren war ja auch noch sehr von Männern dominiert. Hat das ihre Arbeit beeinflusst oder vielleicht manchmal sogar erschwert?
Ehrlich gesagt, das Frauenthema war zu diesem Zeitpunkt gar nicht so dominant, was die Berufungschancen anging, sondern zumindest gefühlt eher das politische Thema.
Das heißt?
Das heißt, Berlin war ja an der Spitze der Studentenbewegung. Mhm. Während meines Studiums gab es ständig Streiksemester. Also das, was ich mir im Studium angeeignet habe, habe ich mir notgedrungen, teilweise eben auch wirklich ohne Lehre selber aneignen müssen. Also es waren sehr, sehr aufgeregte Zeiten, sehr polarisiert. Und die FU galt also als die rote Kaderschmiede. Und man wollte tunlichst, wenn man also auf seinen konservativen Ruf als Universität etwas hielt, möglichst eben nicht Leute von diesen roten Kaderschmieden berufen. Ich erinnere mich, dass ich also an der ersten Stelle einer Berufungsliste stand, an einer westdeutschen Universität, die aber ebenso Schwierigkeiten hatte mit ihrem Ruf. Und ich bin dann von dem entsprechenden Wissenschaftsminister nicht berufen worden. Und der Hintergrund, so wurde gemauschelt, war, man wolle niemanden von der Roten FU.
Wenn Sie diese bewegten politischen Zeiten ansprechen an den Unis, auch diese Polarisierung, einige fühlen sich daran jetzt wieder erinnert, zum Beispiel wenn die Studierenden wegen des Kriegs in Nahost protestieren. Sehen Sie da auch Parallelen oder ist es für Sie zu weit hergeholt?
Also ich habe oft drüber nachgedacht, sind das jetzt Parallelen und wie weit gehen die? Wie alle historischen Parallelen sind die also mit Sicherheit nur sehr eingeschränkt zu ziehen. Aber es gibt eben tatsächlich auch Ähnlichkeiten. Das, was damals also die Studierendenproteste ausgelöst hat, sehr wesentlich war ja der Vietnamkrieg. Und da irgendwie die Vorstellung, die mächtigen USA mit all ihrer Übermacht in Rüstung, in politischer Macht in der Welt, die zerstören also einen solchen kleinen Underdog wie Vietnam, wie historisch ausgeschärft diese Wahrnehmung auch immer war. Und da gab es eben eine große moralische Empörung. Man solidarisiert sich mit dem Underdog sozusagen. Und das ist eine Parallele, die ich jetzt in gewisser Weise auch sehe. So einen moralischen Impuls, die armen Palästinenser, ich will jetzt nicht ironisch wirken, die sind einer Übermacht ausgesetzt und sind eben nicht in der Lage oder haben gar keine Chance, kommt also so ein Gerechtigkeitsgefühl auch rein, gar keine Chance, sich gegen diese Übermacht des israelischen Militärs und Vorgehens zu behaupten. Also was diesen moralischen Impetus angeht, mögen es da Parallelen geben. Großer Unterschied ist natürlich, dass jetzt in der augenblicklichen Situation der unmittelbare Auslöser in Form des Hamas-Überfalls auf Israel ausgeblendet wird. Mhm. Und das ist jetzt etwas, was also die Situation im Augenblick dann wieder nicht so vergleichbar macht.
Wenn wir nochmal auf Ihre Arbeit gucken, und das schaffen wir jetzt natürlich logischerweise nicht in Gänze, auf die vielen Dinge, die Sie gemacht haben, die Sie wissenschaftlich erarbeitet haben. Wir haben da schon einen kleinen Eindruck vorhin auch bekommen, als es um Ihre Forschung ging. Sie waren eben als Universitätsprofessorin auch Prorektorin an der TU in Dortmund und waren natürlich da in besonderer Weise für die Studierenden zuständig und haben wahrscheinlich oder augenscheinlich ein sehr enges Verhältnis gehabt, denn wir können das ja verraten, Sie sind uns als Gast vorgeschlagen worden für die Sendung und zwar von Doktorandinnen und Doktoranden, die Sie lange begleitet haben, die haben uns einen Brief geschrieben und dieses Miteinander muss anscheinend sehr herzlich gewesen sein. Damit sind wahrscheinlich auch viele Geschichten verbunden. Gibt es da auch welche, an die Sie sich besonders erinnern?
Die ehemaligen Doktoranden, Doktorandinnen und Mitarbeiter, die Sie jetzt ansprechen und die auf die Idee gekommen sind, ich könnte meine Geschichten doch auch mal im Radio erzählen. Das sind Leute, die mit mir im Team in der Forschung zusammengearbeitet haben und in der Lehre natürlich, die Mitarbeiter auch in der Lehre gewesen sind, die ich dann bei ihren Promotionen begleitet habe, im Übrigen auch darüber hinaus. Die sind jetzt so gut wie alle selber auf Professorinnen, Professorenstellen und auch in diesem Zusammenhang, wie finde ich meinen Weg in die Wissenschaft hinein, wie gehe ich also mit verschiedenen Karrierechancen oder Rückschlägen um. Da bin ich eben auch immer sehr, sehr engagiert gewesen im Coachen, würde man heute sagen.
Also Lebens- und Berufsberatung.
Sowas, genau. Und ich bin nach wie vor immer ansprechbar für Fragen, die Kolleginnen und Kollegen heute ja teilweise dann immer noch haben. Also so eine aufgebaute Berufs- und Lebenserfahrung, die gebe ich dann auf Nachfrage, wohlgemerkt, nur auf Nachfrage dann auch gerne weiter. Und das hat dazu geführt, dass die Vernetzung auch untereinander dieser ehemaligen Mitarbeiter und Doktorandinnen sehr, sehr eng ist.
Also das Krastorf ist Family and Friends.
Ja, beziehungsweise von ihnen sogenannt der Kuhstall, wobei Kuh mit Ku ist. Alle teilen sozusagen diesen Stallgeruch. Und das ist natürlich etwas, was für mich, die ich jetzt immer noch publiziere und Gutachten schreibe und auch in Promotionsprozessen noch beteiligt bin, aber ansonsten mich ja doch dann so langsam auch etwas aus dem ganz aktiven Wissenschaftsgeschäft zurückziehe, ist es natürlich wunderschön zu sehen, wenn die eigenen Theorieentwürfe, Konzepte, Forschungserfahrungen und so weiter weitergetragen werden, inzwischen also dann teilweise schon in die Enkelgeneration und da eben auch weiterentwickelt werden. Das ist ein sehr schönes Gefühl.
Der Stab ist sozusagen weitergegeben.
Richtig, genau.
Uta Quasthoff, dann vielen Dank, dass Sie heute Vormittag uns an Ihren Gedanken und an Ihrer Geschichte haben teilhaben lassen.
Gerne. Hat Spaß gemacht.